Wir lesen den Predigttext in 1. Mose 12, die Verse 10 bis 20. 1. Mose 12, Verse 10 bis 20. Da aber eine Hungersnot im Land herrschte, zog Abram nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten, denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Und es geschah, als er sich Ägypten näherte, da sprach er zu seiner Frau Sarai: Sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau von schöner Gestalt bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau, und sie werden mich töten und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht und meine Seele am Leben bleibt, um deinetwillen. Und es geschah, als Abram nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und als die Fürsten des Pharao sie sahen, priesen sie sie vor dem Pharao. Da wurde die Frau in das Haus des Pharao gebracht. Und es ging Abram gut um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Aber der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, der Frau Abrams willen. Da rief der Pharao den Abram und sprach: Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau nehmen wollte? Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh. Und der Pharao bestimmte seinetwegen Männer, die ihm und seiner Frau und allem, was er hatte, das Geleit gaben. Vor einem Monat haben wir über Abrams Berufung nachgedacht im Gottesdienst. Wir haben gesehen, wie er dem Auftrag, sich abzusondern von allem, was ihm lieb war, gehorsam nachkam und ebenso gehorsam in das Land zog, das der Herr ihm zeigte. Und er zog los, alleine gestützt auf das Wort Gottes, das er hatte. Wir lasen von den wunderbaren Verheißungen, die Abram nach seinem Weg des Gehorsams erhielt. Und zuletzt sahen wir Abram, wie er das Land von Norden bis Süden im Glauben durchzog und mehrere Altäre zur Anbetung Gottes aufrichtete. Aber auch Abram war ein Mensch, der durch Prüfungen gehen musste, ein Mensch, der Ängste und Versagen kannte. Und ich finde es so mutmachend und gut, dass das Wort Gottes uns nicht nur über die Siege, sondern auch über die Kämpfe und Niederlagen des Glaubensmannes Abraham berichtet. Wie mutmachend ist es, dass Abraham trotz gelegentlichem Versagen eben der Mann, der Vater der Gläubigen und der Freund Gottes genannt wird. Es gibt keinen perfekten Nachfolger Jesu. Auch der hingegebenste Diener fällt hin und wieder und ist angewiesen auf die barmherzige Hilfe unseres treuen Herrn. Und so war es auch bei Abraham. Im Vers 10 wird uns die Ausgangslage unseres Abschnittes geschildert. 1. Mose 12, Vers 10. Da aber eine Hungersnot im Land herrschte, zog Abram nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten, denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. In diesem Vers erhält Abrams Leben eine abrupte Wende. Wir lasen erst noch von Abrams vorbildlichem Gehorsam, ohne eine Absicherung zu haben. Wir erinnern uns an die 7 Verheißungen, die Abram in Vers 2 und 3 erhalten hat, und an die Verheißung des Landbesitzes in Vers 7. Wir erinnern uns, wie Abram im Glauben das ganze Land durchzog, von Norden nach Süden. Und nun das, eine Hungersnot. Kaum war Abram im Land, kam es zur ersten Bewährungsprobe für seinen Glauben. Ihm war doch das Land verheißen, ihm war der Segen verheißen. Doch nun erlebt er Hunger. Und das alles ohne eine Heimat und damit auch ohne eine Vorratsstätte zu haben für sein Vieh und für seine Familie. Als Fremdling im Land übereilten ihn die Probleme auf einen Schlag. Wie sollte Abram das einordnen? War er wirklich am richtigen Platz? Hatte er den Herrn falsch verstanden? War der Herr nicht in der Lage, den verheißenen Segen zu schenken? Sollte er die Dinge nicht besser in die eigenen Hände nehmen? Es ist gut möglich, dass diese Situation auch in Abram Zweifel auslöste. Es steht, dass die Hungersnot schwer auf dem Land lastete. Also war es keine einfache Prüfung. Es ist auch von Wandmalereien überliefert aus dem 19. Jahrhundert vor Christus, die zeigen, wie eben ganze Bevölkerungsgruppen nach Ägypten kamen aufgrund dieser Hungersnot. Also es war eine Realität in jener Zeit. Und es ist interessant, dass diese Hungersnot in Abrahams Leben unmittelbar nach einem Schritt des Glaubens oder man könnte sagen nach einem geistlichen Sieg kam. Dies zeigt uns, dass der Herr den Glauben prüft. Und Ziel der Prüfungen ist die Bewährung, sagt uns Jakobus 1. Oder diese Woche haben wir in 5. Mose 8 gelesen, dass der Herr die Herzen prüft, damit offenbar wird, was im menschlichen Herzen ist. Dazu sind Prüfungen da, auch wenn sie manchmal im Versagen enden. Und es ist falsch zu glauben, dass bei Männern des Glaubens stets alles ruhig und geordnet zu und her geht, dass alle Schwierigkeiten einfach fernbleiben. Das Fernbleiben von Prüfungen ist eben nicht ein Zeichen des Glaubens. Und dieses Prinzip finden wir auch im Neuen Testament an ganz verschiedenen Stellen. Ich möchte eine davon mit euch lesen in Hebräer 10, Vers 32. Hebräer 10, Vers 32. Erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, viel Kampf erduldet habt, der mit Leiden verbunden war. Also nachdem die Briefempfänger des Hebräerbriefes erleuchtet wurden, erlebten sie was? Viel Kampf, der mit Leiden verbunden war. Und so erging es auch Abraham. Er hatte die Erleuchtung durch das Wort Gottes. Er zog im Glauben voran. Und nun kamen Kampf und Leiden. Oder denken wir an das Beispiel von Paulus. Er erhielt eine göttliche Vision. Geh nach Europa. In Philippi, in der ersten Stadt seiner Reise, landete er im Gefängnis und erlitt körperliche Schläge. Doch wie reagierte Paulus? Er zweifelte nicht. Er lobte den Herrn im Gefängnis. Leider dachte Abraham nicht ganz so. Er war an dem Ort, an den der Herr ihn gestellt hatte, an dem Ort, an den der Herr ihn gesandt hatte. Und es ist uns kein Befehl an Abraham überliefert, das Land zu verlassen. Wir lesen nichts darüber, dass Abraham den Herrn befragte in seiner Situation. Offenbar wartete er nicht auf eine Weisung Gottes. Wie viele gute Gebete sind uns gerade in den Psalmen überliefert. Ich möchte auch hier ein Beispiel lesen, Psalm 25, Vers 5. Psalm 25, Vers 5. Und ich lese schon ab Vers 4. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich alle Zeit. Und in Vers 12 steht dann, dass der Herr den Weg weist, den der gottesfürchtige Mann wählen soll. Wir erinnern uns an Abrahams Auftrag. Sein Auftrag war es, in das Land zu gehen, das der Herr ihm zeigen werde. Das war das Land Kanaan. Und kurz nach seiner Ankunft reist er nun bereits wieder ab. Es war menschlich gesehen ein vernünftiger Entscheid, nach Ägypten zu reisen. Die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Sie war eine Tatsache. Ägypten lag nahe. Die Lösung lag auf der Hand. Aber war es auch ein Entscheid des Glaubens, den Abraham hier fällte? Wollte Abraham nicht vielmehr der Schwierigkeit ausweichen mit diesem Weg? Wäre es nicht besser gewesen, im Land zu leiden, als auf eigenen Wegen in diese Versuchung zu geraten, die er erlebte, und Gottes Verheißungen aufs Spiel zu setzen? Was lernen wir daraus? In diesem Vers sehen wir eben, dass Prüfungen im Leben eines Gläubigen nichts Fremdartiges sind. Wir lernen auch, dass wir in Zeiten des Sieges besonders achtsam sein sollten. Bei Abraham kam diese Prüfung unmittelbar nach seiner Glaubenstat und unmittelbar nach Gottes herrlichen Verheißungen. Wir lernen, dass auch wir oft wankelmütig wandeln, mal siegreich im Handeln, vertrauensvoll im Glauben und dann wieder eigene Wege beschreitend. Wie sehr trifft doch das Wort aus 1. Korinther 10 zu, auch auf uns. Wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Auch wir stehen in Gefahr, außerhalb des Wortes Gottes Halt zu suchen, wenn schwierige Umstände vorhanden sind. Wie schnell suchen auch wir eigene Wege als Alternative, statt den Weg des Glaubens auch weiterzugehen. Wir müssen aber trotz dieser Kritik auch eine Lanze für Abram brechen. Es ist interessant, Luther übersetzt die Aussage, um sich dort aufzuhalten, mit dass er sich da selbst als Fremdling aufhielte. Und das Wort, ich habe dann nachgeschaut, drückt tatsächlich einen vorübergehenden Aufenthalt als Gast aus. Und der Weg erwies sich als schädlich für Abram. Aber wir müssen auch anerkennen, dass er keinen festen Wohnsitz in Ägypten nehmen wollte, sondern er hatte die Absicht, eben nach der Hungersnot wieder zurück ins Land zu kehren. Aber Abrams falsche Entscheidung brachte ihn sofort in neue Schwierigkeiten. Wir lesen die Verse 11 bis 13 in unserem Text. Und es geschah, als er sich Ägypten näherte, da sprach er zu seiner Frau Sarai: Sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau von schöner Gestalt bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau, und sie werden mich töten und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht und meine Seele am Leben bleibt um deinetwillen. Also je näher Abram Ägypten kam, desto größer wurde seine Furcht. Plötzlich sehen wir nichts mehr vom Vorbild des Glaubens, das uns in den ersten 9 Versen so eindrücklich vor Augen gemalt wurde. Worin bestand seine Furcht? Darin, dass Sarai eine schöne Frau war. Wörtlich heißt es, eine Frau von herrlicher Erscheinung. Sarai war bereits 65 Jahre alt. Wir müssen aber uns auch bewusst sein, dass damals die Menschen noch älter wurden als heute und vermutlich auch der Alterungsprozess etwas langsamer Fortschritt als heute, und dass diese Frau mit Sicherheit eine schöne oder eine herrliche Ausstrahlung hatte. Abraham, ja, freute sich, anstatt dass er sich über ihre Schönheit freute, fürchtete er sich eben in dieser Situation. Er fürchtete, dass die Ägypter erkennen würden, dass Sarai seine Frau sei. Seine Furcht war auch nicht unbegründet. Ägypten war, habe ich bei Arnold Fruchtenbaum gelesen, damals bekannt auch für die Entführung von Ehefrauen. Und Abram hätte dabei durchaus sein Leben verlieren können. Wir wissen auch, dass Könige damals oft Frauen in ihr Harem aufnehmen konnten und das auch taten. Der Ahasveros in der Geschichte von Esther, aber auch David, Salomo, Könige nahmen oft die Frauen, die sie für sich haben wollten. Und das war auch eine Gefahr für Abram, wenn er in dieses Land zog. Aber wie konnte Abram diese Furcht überwinden? Er tat es mit einer List, mit menschlicher Weisheit. Oder wenn wir es deutlicher sagen, mit einer Lüge. Mit Hilfe dieser Lüge konnte Abram für seine eigene Sicherheit sorgen. Er nahm damit auch die Leitung in seine eigene Hand. Wir sehen hier auch eine interessante Kette. Der Mangel an Glaube führte zu den eigenen Wegen. Und die eigenen Wege führten zur Furcht. Und die Furcht führte zur Lüge. Abram vergaß dabei Gottes Verheißungen. Und Abram vergaß dabei seine Verantwortung gegenüber seiner Frau. Es ist ein einfaches Prinzip: Wenn jemand den Weg der Wahrheit verlässt, folgt er logischerweise früher oder später dem Weg der Lüge, eher früher. Dies ist die logische Konsequenz von eigenen Wegen. Sie vertragen sich niemals mit der Wahrheit. Wir wollen aus dem Wort Gottes bessere Alternativen suchen, wie wir mit der Furcht umgehen können. Ich möchte einige Stellen vorlesen, die das Wort Gottes auch gerade über die Furcht uns weitergibt. Ich beginne mit Sprüche 3, Vers 5. Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Oder Sprüche 29, Vers 25. Sprüche 29, Vers 25. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Oder aus den Psalmen, Psalm 56, Vers 4 und 5. Psalm 56, Vers 4 und 5. Wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. In Gott will ich rühmen, sein Wort. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Abraham ging leider in seiner Angst nicht zum Herrn, sondern er suchte lieber Zuflucht bei der Lüge und bei seinem eigenen Verstand. Es war ja übrigens auch keine vollständige Lüge, denn Sarai war tatsächlich Abrahams Halbschwester, wie wir aus 1. Mose 20, Vers 12 wissen. Trotzdem wollte Abraham bewusst etwas verbergen und sich in eine bessere Position bringen. Als Bruder hätte er vielleicht bei Eheanträgen um Sarai verhandeln können, dachte er wohl. Und die verdrehten Reden, die werden in den Sprüchen oft behandelt. Zum Beispiel in Sprüche 4, Vers 24 ist ein Beispiel, das ich vorlesen möchte. Sprüche 4, Vers 24. Tue hinweg von dir die Falschheit des Mundes und verdrehte Reden seien fern von dir. Ist es nicht auch für uns eine Gefahr, Halbwahrheiten und verdrehte Reden zu gebrauchen, um einen Vorteil daraus zu ziehen? Wir lügen nicht, verdrehen aber die Wahrheit etwas oder verschweigen ein kleines Detail oder fügen eine Nuance hinzu, um besser dazustehen. Wir sehen hier auch Abrahams egoistische Haltung. Er sorgte sich zuallererst um sein eigenes Leben und um sein eigenes Wohlergehen. Dabei nahm er keinerlei Rücksicht auf Sarai. Abraham wollte, dass es ihm auf Kosten von Sarai gut ergehe. Ist es nicht interessant, dass der Herr im Neuen Testament ausgerechnet das Gebot an die Männer gibt, ihre Frauen so selbstlos zu lieben, wie Christus seine Gemeinde? Abrahams Verhalten in dieser Situation ist eine Illustration des Gegenteils von diesem Gebot. Das ist das Prinzip eben der Lüge. Lügen gründen darauf, den eigenen Vorteil zu suchen, ob es nun das Überleben, das Ansehen, das Wohlergehen oder sonst ein Vorteil sei. Beim Lügen geht es immer um das Ich und niemals um das Du und schon gar nicht um das Er. Denken wir über die möglichen Folgen dieser Lüge nach. Abraham setzte einerseits seine Ehe aufs Spiel. Er hätte Sarai verlieren können. Er nahm Sarai aber auch ihre Sicherheit, denn das offene Bekenntnis zur eigenen Ehefrau gibt ihr immer Sicherheit und hilft ihr eben, an der Seite des Mannes auch zu stehen. Wie sollte Sarai das tun, wenn Abraham nicht sich zu ihr bekannte? Muss es uns wundern, dass sie später selber vorschlug, ihre Magd dem Abraham zu geben? Auch hier wieder die Frage, was wir aus Abrahams Verhalten lernen können. Wir sehen, dass das Verlassen eben des Weges des Glaubens auf den Weg der Lüge führt. Man beginnt, den eigenen Vorteil zu suchen und sucht eigene, krumme Wege. Wir wollen uns auch von Abrahams Egoismus warnen lassen. Wo suchen wir durch unser Reden auf Kosten von anderen unseren eigenen Vorteil oder unser eigenes Wohlergehen? Und so kam Abraham nach Ägypten und dort nahmen die Dinge auch ihren Lauf. Und die Konsequenzen der Lüge Abrahams wurden offenbar. Wir lesen die Verse 14 bis 16. Und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und als die Fürsten des Pharao sie sahen, priesen sie sie vor dem Pharao. Da wurde die Frau in das Haus des Pharao gebracht, und es ging Abraham gut um ihretwillen, und er bekam Schafe, Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. So kam Abraham eben nach Ägypten, und seine Vorhersage traf relativ bald ein. Das zeigt uns auch, dass seine Furcht nicht völlig unbegründet war. Die Ägypter sahen Sarai und befanden sie als schön. Dann sahen die Fürsten sie und berichteten dem Pharao von Sarai. Es steht, sie priesen sie, das ist das Wort Hallel, das wir auch vom Wort Halleluja kennen. Also sie priesen Sarai in den höchsten Tönen. Und der Pharao, was tat er? Er nahm Sarai in sein Haus auf. Sie war frei verfügbar. Der Pharao hatte gemäß seinem Empfinden das Recht dazu, sie zu nehmen. Und Abram konnte nichts dazu sagen, denn sie war ja nur seine Schwester. Für den Pharao hatte die Ankunft Abrams folglich fürs Erste sehr positive Folgen. Aber auch Abram erhielt, wenn wir genau hinschauen, das, was er sich gewünscht hatte. Er blieb am Leben und es erging ihm wohl, dank oder eher auf Kosten von Sarai. Die Ironie hier wird besonders deutlich, wenn wir den Vers 13 mit dem Vers 16 vergleichen. Im Vers 13 steht, sagt Abram, damit es mir um deinetwillen gut geht. Und in Vers 16 steht, und es ging Abram gut um ihretwillen. Also 1:1 die gleichen Worte. Der Pharao beschenkte Abram mit verschiedenen Dingen, mit Tieren und Sklaven. Das war so, weil der Bruder damals in der Antike eben nebst dem Vater als rechtlicher Vormund galt für die Schwester, für die unverheiratete Schwester. Und so wurde Abram dank Sarai noch reicher, als er es bereits war. Wir sehen hier aber, dass bereits im Alten Testament Reichtum nicht immer und nicht zwingend ein Zeichen des Gehorsams war oder ein Segen für Gehorsam. Abram wurde hier materiell gesegnet, obwohl er in keiner Weise gehorsam war und sein Handeln verkehrt war. Und wenn wir weiter studieren, dann erkennen wir, dass trotz materiellem Gewinn und trotz der Erfüllung der Wünsche Abrams um Wohlergehen, dass er letztendlich viel mehr verlor, als er gewann. Er verlor den Fokus auf Gottes Verheißungen. Ich denke, er verlor auch die ungetrübte Gemeinschaft mit dem Herrn. Er verlor seine Ehre. Er verlor beinahe seine Frau und aller materieller Reichtum und alle Sicherheit konnten nicht ersetzen, was Abram verlor. Und er litt mit Bestimmtheit unter dieser Situation, das können wir uns vorstellen. Er wusste genau, dass er sich selber und auch seine Frau in diese große Not gebracht hatte, aus der er keinen Ausweg mehr sah. Abrams Beispiel ist deshalb auch eine Warnung an uns, wohin der Weg des Unglaubens und der Lüge führt, nämlich eben zum Verlust der Gemeinschaft mit dem Herrn und mit Mitmenschen, zum Verlust des reinen Gewissens und nicht selten auch zu neuen Schwierigkeiten. Eine interessante Stelle dazu gibt Paulus dem Timotheus weiter in 1. Timotheus 1, Vers 18 und 19. 1. Timotheus 1, 18 und 19. Es geht mir vor allem um Vers 19, aber um den Zusammenhang zu verstehen, lese ich Vers 18 auch schon. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Also Timotheus sollte den Glauben und ein gutes Gewissen bewahren und Gottes Wort. Andere, die das von sich stießen, haben im Glauben Schiffbruch erlitten. Also ist das ein Aufruf auch an uns, eben unser Gewissen zu bewahren, auch gerade in der Wahrheit und durch das Gehen des Weges der Wahrheit. Denn was nützen Reichtümer, Ehre und Sicherheit in dieser Welt? Lohnt sich das? Oder wo setzen wir Gottes Verheißungen aufs Spiel, weil wir lieber eigene, bequeme Wege gehen wollen? Wir wollen noch einen Moment beim Gedanken bleiben, welche schwerwiegenden Konsequenzen Abrams Verhalten hatte. Wir haben bereits gehört, dass die Beziehungen zum Herrn und zu seiner Frau getrübt wurden. Sein Handeln hatte jedoch noch weitere Folgen. Erstens, Abram setzte die Verheißungen Gottes aufs Spiel, die er kurz zuvor erhalten hatte. Ganz konkret die Verheißungen, ein großes Volk zu werden, dass Abram ein Segen sein soll für andere und dass in seinem Samen alle Nationen gesegnet werden. Auch den Besitz des Landes durch den Samen Abrams setzte er aufs Spiel. Wie wäre die Verheißung oder die Erfüllung dieser Verheißung möglich gewesen ohne Sarai? Letztendlich setzte Abram sogar das Kommen des Messias, der sein Nachkomme sein sollte, aufs Spiel. Dies zeigt uns die Tragweite des eigenen Weges von Abraham. Etwas Zweites. Das, was Abraham in Ägypten erwarb durch seine eigenen Pläne, brachte ihm später nur Schwierigkeiten ein. Er hatte kurzfristig Wohlergehen. Aber was wurde daraus? Abraham erwarb viel Besitz in Ägypten. Und dann in Kapitel 13, Vers 2 steht, dass Abraham sehr reich geworden war an Vieh, an Silber und Gold. Und genau dieser Besitz, das viele Vieh, das er in Ägypten erwarb, führte unmittelbar nach Abrahams Rückkehr nach Kanaan zum Streit zwischen Lots und Abrahams Knechten. Es steht in Vers 6, dass das Land es nicht ertrug, dass sie beieinander blieben. Dann haben wir auch gelesen, dass Abraham Knechte und Mägde erwarb. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit war eine dieser Mägde Hagar, die ägyptische Magd von Sarai. Es ist uns jedenfalls keine andere Stelle überliefert, wo Abraham sie erworben haben könnte. Wenn wir das weiterdenken, sehen wir darin auch eine Wurzel des Konfliktes zwischen Sarai und Hagar in Kapitel 16 oder zwischen Isaak und Ismael in Kapitel 21 oder sogar zwischen den Juden und den Arabern bis auf den heutigen Tag. Wir sehen, wie aus den kleinen Anfängen, aus einem kleinen bisschen Unglaube eben schwere Folgen entstanden aus dieser Situation. Ich möchte noch eine dritte Konsequenz ansprechen und dabei auch einen kleinen Exkurs einbauen, nämlich der Aspekt, dass Abrahams Versagen eben auch dazu führte, dass sich diese Ereignisse wiederholten, sowohl in seinem eigenen Leben als auch im Leben seines Sohnes Isaak. Wir sehen hier das Prinzip, dass eben Sünde dazu führt, dass die Hemmschwelle sinkt, die gleiche Sünde wieder und wieder zu tun. Wir sehen gleichfalls das Prinzip, dass Sünde hoch ansteckend ist, dass unser Vorbild andere dazu animieren kann, dasselbe zu tun, was sie an uns gesehen haben. Besonders anfällig sind unsere Kinder, sei das nun im fleischlichen oder im geistlichen Sinne. Ich möchte deshalb kurz auch auf die Ereignisse in 1. Mose 20 und 1. Mose 26 eingehen, wo Abraham und sein Sohn Isaak erneut auf dieselbe Weise in Schwierigkeiten gerieten. Es würde sich lohnen, die drei Texte mal parallel zu lesen und Parallelen auszuarbeiten, zum Beispiel, dass es immer die identische Lüge war oder dass in allen Fällen ein unschuldiges Volk in Gefahr gebracht wurde. Oder auch Unterschiede festzustellen, zum Beispiel, dass die Lüge jedes Mal auf eine andere Weise aufgedeckt wurde. Wir wollen aber nur kurz einige wenige Aspekte aus den Parallelstellen miteinander anschauen, denn es ist schon interessant, dass eben Abraham und auch sein Sohn Isaak auf die gleiche Weise erneut fielen. Wir lesen 1. Mose 20, Vers 2. Und Abraham sagte von seiner Frau Sarah, sie ist meine Schwester. Da ließ Abimelech, der König von Gerar, Sarah holen. Dies geschah rund 25 Jahre später, als Abraham bereits seinen neuen Namen hatte. In Vers 13 steht, dass Sarah überall, wo sie hinkam, diese Lüge gebrauchen sollte. Und die Initiative für diese Lüge, die lag ganz klar bei Abraham, auch wenn Sarah die Lüge aussprechen musste. Die Verantwortung trug Abraham. Und es steht im Vers 13 eben, dass Abraham bereits damit begann, als er zum Haus seines Vaters hinauskam, also als er noch in Haran war. Und diese schlechte Gewohnheit wurde Abraham offenbar nie mehr ganz los, oder mindestens bis zu dieser Stelle nicht. Sarah musste diese Lüge überall verbreiten. Folglich blieb es mit Sicherheit eben nicht bei diesen beiden Ereignissen, sondern es sind vermutlich einfach die einzigen Fälle, die uns überliefert worden sind, vermutlich wegen ihren schwerwiegenden Folgen. Oft ging diese Lüge offenbar gut, hatte keine Konsequenzen, aber diese beiden Male, die sie uns überliefert ist, hatte es eben sehr schwerwiegende Konsequenzen. Auch hier, was wir daraus lernen können: Sünde oder eben insbesondere die Lüge oder die Halbwahrheit, die wiederholt sich, wenn wir ihr nicht wehren. Das zweite Mal geht es bereits leichter, das dritte Mal noch leichter. Und irgendwann haben wir kein Empfinden mehr dafür. So funktioniert das Fleisch. Das Gewissen quält immer weniger und die Sünde wird immer normaler. Man gewöhnt sich an sie als ständigen Begleiter. Davon können wir uns warnen lassen, eben auch am Beispiel von Abraham, dass sich das wiederholte in seinem Leben. Aufgefallen ist mir auch, wie Abraham sich selbst rechtfertigte, statt seine Schuld einzugestehen. Lesen wir 1. Mose 20, Vers 10 bis 12. Und Abimelech fragte Abraham: In welcher Absicht hast du dies getan? Da sprach Abraham: Weil ich dachte, es ist gar keine Gottesfurcht an diesem Ort. Darum werden sie mich wegen meiner Frau umbringen. Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester, denn sie ist die Tochter meines Vaters, aber nicht die Tochter meiner Mutter. Und so ist sie meine Frau geworden. Und daneben im Vers 13 lesen wir, dass Sarah, dass überall, wo sie hinkamen, diese Lüge verbreiten sollte. Abraham behauptete, dass keine Gottesfurcht in dieser Stadt wäre. Dabei bewies Abimelechs Reaktion eigentlich das Gegenteil. Und er behauptete, ja, dass seine Aussage ja nicht nur falsch war, sondern auch etwas Wahres daran sei. Aber letztendlich waren das nur faule Ausreden. Und so führt eben die Lüge oft dazu, dass wir beginnen, uns selbst zu verteidigen, zu erklären und zu rechtfertigen, wie es eben Abraham tat in dieser Stelle. Und hier ist auch der Zeitpunkt interessant, 1. Mose 20. Es geschah im Jahr vor Isaaks Geburt. Möglicherweise war Sarah sogar bereits schwanger, als das geschah. Abraham wusste, dass bald der verheißene Samen kommen werde. Er hat die Verheißung erhalten. Innerhalb von einem Jahr wird das geschehen. Diese Verheißung aufs Spiel zu setzen, war noch viel fahrlässiger als damals in Ägypten. Wir müssen uns auch nicht wundern, dass dieses Verhalten eben auch auf Abrahams Sohn Isaak abfärbte, auch wenn er selbst bei diesen Ereignissen noch gar nicht auf der Welt war. Vielleicht beobachtete er es später bei Abraham. Aber Isaak wurde von der Sünde seines Vaters angesteckt und versagte später in der genau gleichen Situation. Seine Lüge war sogar noch eine Steigerung gegenüber Abrahams Lüge, denn nun war gar nichts Wahres mehr daran, weil Rebekka war in keiner Weise Isaaks Schwester, wie Isaak behauptet hat. Wir lesen auch das nach in 1. Mose 26, Vers 7. Und als die Leute des Ortes nach seiner Frau fragten, da sprach er: Sie ist meine Schwester, denn er fürchtete sich zu sagen: Sie ist meine Frau, weil er dachte, die Leute an diesem Ort könnten mich um Rebekkas Willen töten, denn sie war sehr schön. Also auch bei Isaak war eben die Furcht der Auslöser der Lüge. Isaak konnte die Gefahr eigentlich frühzeitig erkennen, denn die Bewohner der Stadt fragten nach der Rebekka. Aber statt zu fliehen, verharrte eben Isaak in seiner Lüge und damit in einer ständigen Gefahr. Und auch hier ist der Zusammenhang sehr interessant. Der Herr gab Isaak in den vorherigen Versen, den Versen 1 bis 5, dieselben Verheißungen, die er Abraham gab. Er forderte von Isaak, trotz der Hungersnot im Land zu bleiben. Und Isaak blieb im großen Gehorsam im Land, wie der Herr es ihm geboten hatte. Es war auch bei Isaak eine überaus verheißungsreiche und siegreiche Zeit seines Lebens. Und erneut kam das Versagen in einer noch solch einer wunderbaren Verheißung und nach einem solch vorbildlichen Gehorsam. Auch Isaak setzte, wie Abraham, eben die Verheißungen aufs Spiel mit seinem Handeln. Ich habe ein Zitat mit unbekanntem Autor dazu gefunden, das besagt: In einer Zeit des Sieges muss man wachen, damit sie nicht ein Vorbote der Gefahr wird. Und wie wahr war das eben gerade im Leben von Abraham und von Isaak? Ich möchte diese Parallelstellen wieder verlassen, auch wenn wir sehr viel auch daraus lernen könnten, und möchte zurückkehren zum Ereignis in Ägypten. 1. Mose 12, Vers 17. Aber der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, der Frau Abrams, willen. Also Abram hatte Sarai und sich selbst in eine ausweglose Situation manövriert. Er war kurz davor, eben seine Frau und die Verheißungen Gottes zu verlieren. Er konnte die Situation nicht mehr selbst retten. Und hier, als die Not am größten war, hier griff der Herr ein. Und zwar ist mir aufgefallen, zuallererst um Sarais Willen. Abraham nahm wenig Rücksicht auf sie. Aber der Herr reagierte besonders auch zu ihrem Schutz und schickte eben diese Plage. In Sprüche 6, Vers 29 steht, keiner wird ungestraft bleiben, der die Ehefrau seines Nächsten anrührt. Auch der Pharao nicht, auch wenn er das unwissend tat. Er konnte nicht wissen, dass Sarai Abrahams Frau war. Trotzdem strafte der Herr ihn. Worin die Plage bestand, sagt uns das Wort Gottes nicht. Es war eine große Plage, steht. Wir wollen es dabei stehen lassen und nicht spekulieren, was die Plage gewesen sein könnte. Aber nicht nur Sarai war in Gefahr, sondern eben der ganze Heilsplan stand auf dem Spiel wegen Abrahams Versagen. Und so reagierte der Herr auch um Abrahams Willen und auch um der Verheißungen Willen, die er eben Abraham gegeben hatte. Psalm 105 berichtet über den Weg der Patriarchen und dort steht in Vers 14, er ließ sie von keinem Menschen bedrücken und züchtigte Könige um ihretwillen. Und dies erlebte Abraham in dieser Stelle, aber auch in der Parallelstelle in 1. Mose 20. Der Herr selbst war es, der eben Sarai fernhielt vom Pharao und später von Abimelech und eben ja, die Plage schickte. Wir sehen hier, dass Abraham untreu war, aber der Herr war treu. Er stand zu seinen Verheißungen gegenüber Abraham. Er griff ein, obwohl Abraham keineswegs vorbildlich oder gerecht gehandelt hätte. Aber der Herr begann, Abraham wiederherzustellen. Und der Herr reagierte im weitesten Sinne auch für die Heidenvölker, denn Abrahams Lüge hatte weit über seine Familiengrenzen hinaus auch Konsequenzen. Ganze Völker wurden durch diese Lüge zur Sünde angestiftet und in Gefahr gebracht. Die Plage sollte deshalb eine Warnung sein für den Pharao. In 1. Mose 12, Vers 3 haben wir gelesen, dass der Herr den verfluchen wird, der Abraham verflucht. Und selbst das unbewusste Fluchen wurde hier bestraft. Abimelech betete in 1. Mose 20, Vers 5 zum Herrn, habe ich doch dies mit aufrichtigem Herzen und unschuldigen Händen getan. Und der Herr wusste dies und ließ deshalb das Gericht nur vorübergehend zu und erbarmte sich auch über die Heidenvölker. Also das Gericht diente dazu, das Unrecht ans Licht zu bringen und führte eben zur Wiederherstellung auch für die Heidenvölker. Abraham musste jedoch auf schmerzliche Weise auch feststellen, dass er nicht dank seinen menschlichen Plänen überleben konnte, sondern eben alleine aufgrund von Gottes Schutz und Gottes Gnade. Dann kommen wir zu Vers 18 bis 20. Hier geht es um die Reaktion des Pharao. Da rief der Pharao den Abraham und sprach, «Was hast du mir da angetan?» Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nehmen wollte? Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh. Und der Pharao bestimmte seinetwegen Männer, die ihm und seiner Frau und allem, was er hatte, das Geleit gaben. Also der Pharao erkannte, dass die Plage wegen Sarai kam, vielleicht weil sie von der Plage verschont blieb, oder weil der Herr es ihm offenbarte, der Text sagt es uns nicht. Auf jeden Fall korrigierte eben der Herr den Pharao mit Hilfe dieser Erkenntnis. Und ziemlich sicher hinderte eben genau diese Erkenntnis auch das Fortschreiten der Plage. Bei Abimelech 25 Jahre später lief das etwas anders. Zu ihm sprach der Herr im Traum und offenbarte ihm auf diesem Weg den Grund für die Plage. Ich möchte das vorlesen, 1. Mose 20, Vers 6 und 7. 1. Mose 20, Vers 6 und 7. Und Gott sprach zu ihm, gemeint ist Abimelech, im Traum. Auch ich weiß, dass du dies mit aufrichtigem Herzen getan hast. Darum habe ich dich auch bewahrt, dass du nicht gegen mich sündigst. Und darum habe ich es dir nicht gestattet, dass du sie berührst. So gib nun dem Mann seine Frau wieder, denn er ist ein Prophet, und er soll für dich bitten, so wirst du am Leben bleiben. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, dass du gewiss sterben musst, samt allem, was dir gehört. Also sehen wir hier, dass eben das Gericht in beiden Fällen eine laute Warnung war, dass es auch bewahrte vor weiterer Sünde und auch vor weiterer Strafe. Weil der Herr wollte nicht den Tod der Bewohner dieser Städte. Er hat keine Freude am Tod der Gottlosen, sondern möchte, dass sie von ihren Wegen umkehren, wie es Hesekiel 18, Vers 23 sagt. Aber der Befehl war ebenso klar: Gib dem Mann seine Frau zurück. Und es ist schon interessant, ausgerechnet eben diese Heidenkönige, die den Herrn nicht auf diese Weise kannten wie Abram, ausgerechnet sie mussten Abram das verkehrte Handeln vor Augen halten. Der Pharao rügte Abram auf dreifache Weise. Erstens, was hast du mir angetan? Zweitens, warum hast du mir die Wahrheit nicht mitgeteilt? Und drittens, warum hast du mir die Lüge mitgeteilt? Und dann schickte er Abram mit Schimpf und Schande aus dem Land, sogar unter Begleitung, dass er auch sicher ausreisen würde. Was für eine Beschämung musste diese Tatsache für Abram gewesen sein und später auch für Isaak, der dasselbe erlebte. Während sie sich vor den Menschen fürchteten, fürchteten die Heidenkönige den Herrn aufgrund seiner Gerichte. Wie peinlich musste es für Abram sein, eben öffentlich getadelt und fortgeschickt zu werden. Er stand schuldig da vor dem König Ägyptens. Ein Heide musste ihm sagen: Was hast du dir dabei gedacht? Warum hast du nicht die Wahrheit gesagt? Was dachten wohl seine Mägde und seine Knechte? Welches Beispiel war Abram für sie oder für Lot? Wie ging wohl Sarai mit dieser Situation um? Nun musste Abram zurück ins Land Kanaan, an den Ort, den er besser gar nie verlassen hätte. In Kapitel 13, Vers 1 finden wir ihn wieder auf der Reise zurück in den Negev, an der Südgrenze des verheißenen Landes. Und dieses Ereignis zeigt uns eben, wie viel besser ein Selbstbekenntnis ist, als wenn andere, möglicherweise sogar Heiden oder spätestens unser Herr bei seiner Wiederkunft, unser Versagen aufdecken müssen. Das Selbstgericht verhindert eben auch das Fremdgericht. Wir kennen das aus der bekannten Stelle, die wir im Zusammenhang mit dem Abendmahl oft lesen, in 1. Korinther 11, wo steht: Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Uns ist es jedoch oft viel näher, eben, dass wir uns selbst rechtfertigen oder faule Ausreden suchen, wie es Abraham tat vor Abimelech, wie es auch Isaak vor dem späteren Königin Gerar tat. Sie wollten sich rechtfertigen, statt ihr Versagen zu bekennen. Wir wollen aber in all dem Versagen auch einen Blick auf Gottes Gnade werfen. Und da können wir nur staunen. Es war alleine Gottes Gnade, dass Abram überhaupt aus dieser ausweglosen Situation gerettet wurde. Nicht nur, dass Abram mit seinem Leben davon kam. Er war beim Verlassen Ägyptens ein reicherer Mann, als er vorher war. Das zeigt, wie der Herr eben zu seinem Wort stand, Abram zu segnen, auch wenn Abram versagte in dieser Situation. Und wie wertvoll ist es, dass die Bibel eben das Versagen der Glaubenshelden nicht verschweigt, sondern ehrlich darüber berichtet, sodass wir davon lernen können. Wie mutmachend ist es zu sehen, dass der Herr Abram nicht verwarf, sondern dass er trotz seinem Versagen der Verheißungsträger blieb. Abrams Sohn gegenüber wiederholte der Herr die identischen Verheißungen, die er Abram gab. Und Jakob erhielt wieder die gleichen Verheißungen, obwohl auch Isaak auf die gleiche Art fehlte. Vor dem Herrn müssen wir auch keine Superhelden sein. Abraham, der Vater aller Gläubigen, war es auch nicht. Was wir jedoch müssen, ist ein bußfertiges Herz bewahren und die Bereitschaft haben, umzukehren, so wie Abram nach seinem Aufenthalt in Ägypten zurück ins verheißene Land kehrte. Und wie mutmachend ist es auch zu sehen, dass der Herr Abram nicht nur nicht verwarf, sondern dass das Versagen im Rückblick seine Bedeutung verloren hat. In Hebräer 11, Kim hat das erwähnt, lesen wir kein Wort von Abrahams Versagen, sondern nur das großartige Lob für seinen Glauben. Dasselbe gilt für Römer 4, Galater 3 oder Jakobus 2, die wunderbaren Stellen, die auf Abrahams Leben Bezug nehmen, kein Wort über dieses Versagen. Es wird nur Lobenswertes übermittelt. 8-mal erwähnt das Neue Testament den Namen Abraham im Zusammenhang mit Gerechtigkeit oder gerechtfertigt. Und das ist schon sehr eindrücklich. Die Antwort, weshalb das so ist, finden wir in 1. Mose 15, Vers 6. Dort steht: Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Also Abrahams Glaube rechtfertigte ihn. Das konnte auch sein punktuelles Versagen eben nicht überdecken. Wir wollen uns zum Schluss fragen, was wir aus dieser Geschichte lernen können. Etwas Erstes ist, dass Prüfungen, eben besonders in Zeiten von Erfolgen und Segnungen Gottes, zu einem Leben als Jünger Jesu gehören. Wir sollten sie nicht als Fremdkörper betrachten und schon gar nicht versuchen, ihnen durch Flucht oder eigene Pläne auszuweichen. Wenn Prüfungen kommen, wollen wir vielmehr lernen, auf Gott zu warten, anstatt nach Ägypten, das ein Bild für diese Welt ist, zu fliehen. Wir sehen in dieser Geschichte eben die Kette, wie der Unglaube zu eigenen Wegen und zu falschen Motiven führt. Diese falschen Motive führen zur Lüge, und die aufgedeckte Lüge führt in den meisten Fällen zur Selbstrechtfertigung. Hüten wir uns deshalb auch vor Unwahrheiten und Halbwahrheiten und suchen wir nicht durch Lügen oder Halbwahrheiten unseren eigenen Vorteil. Wie viel besser ist es doch, die Lüge abzulegen und die Wahrheit zu reden, wie es Epheser 4, Vers 25 fordert. Denken wir auch über die Konsequenzen der Halbwahrheit nach. Wegen seiner Halbwahrheit konnte Abraham seiner Bestimmung ein Segen sein, nicht nachkommen. Sie trübte die Gemeinschaft mit Gott und mit Sarai. Dazu war er ein schlechtes Zeugnis für sein Haus und auch für Ägypten. Dazu führt es, wenn wir den Weg der Lüge beschreiten, auch heute noch. Seien wir auch sensibel gegenüber Sünde und hüten uns vor selbstverständlicher Wiederholung. Seien wir uns auch bewusst, dass Sünde immer auch andere beeinflusst und dazu führen kann, dass wir nachgeahmt werden, wie es bei Abraham war. Und wenn Versagen ans Licht kommt, hüten wir uns vor Selbstrechtfertigung und faulen Ausreden. Viel besser ist es, die Schuld einzugestehen. Und noch besser ist es, sich selbst zu richten, statt auf die Aufdeckung durch Drittpersonen zu warten. Aber nehmen wir auch die Ermutigung mit. Als die Not am größten war, griff der Herr ein. Dies war sicher nicht angenehm, ja, vielleicht sogar demütigend, aber letztendlich führte es zur Zurechtbringung von Abraham und zur Zurückführung ins verheißene Land. Und Abraham wurde durch sein Versagen nicht verworfen. Rückblickend ist er der Mann des Glaubens, nicht der Mann der Lüge. Und das macht die Gnade Gottes eben möglich. Und darüber können wir uns von Herzen freuen, auch wenn in unserem Leben das Versagen immer wieder eine Tatsache ist. Ich möchte abschließen mit dem Vers aus Hebräer 4, Vers 16. Hebräer 4, Vers 16. Hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe.